Boris Eldaxen ist Fotograf, Künstler und eine der prominentesten Stimmen in der Debatte um KI und Bildkultur. Mit der Ablehnung des Sony World Photography Award 2023 für ein KI-generiertes Bild hat er weltweit eine Diskussion über die Grenzen von Fotografie ausgelöst. Er hat den Begriff der Promptografie geprägt und ist Gründungsmitglied der KI-Arbeitsgruppe des Deutschen Fotorats. Was Promptografie von Fotografie trennt, warum er einen Preis ablehnt, statt ihn anzunehmen, und ob KI Kunst kann, besprechen wir in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Alexander Dutkin.
Mein Name ist Friedrich von Borries.
Lieber Boris, schön, dass du heute da bist.
Danke für die Einladung.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
Wir starten unsere Frage immer, und die passt auch sehr gut, mit der Frage, wie bist du zur Kunst, in deinem Fall zur Fotografie gekommen? Vielleicht hast du davor andere Kunstformen ausgeübt, ins Gespräch.
Ich habe als Teenager angefangen zu zeichnen. Und Fotografie kam später dazu, als ich so 17, 18 war. Ich habe erstmal meine Freundin und meine Freunde fotografiert und wurde auf die Kunsthochschule auch über meine Zeichnungen aufgenommen. Das Fotografische wurde dann stärker, weil das Zeichnen ist doch eine sehr einsame Tätigkeit, die man alleine am Schreibtisch macht. Und ich habe immer gerne Fotografien auch inszeniert. Das heißt, ich war draußen in der Welt mit Freunden an bestimmten Orten zusammen und das wurde dann auch immer stärker.
Du nennst dich jetzt ja nicht mehr Fotograf oder nicht nur Fotograf, sondern auch Promptograf. Was ist der Unterschied und wo fängt Promptografie an und hört Fotografie auf?
Bevor ich die Frage beantworte, eine kleine Korrektur. Ich habe mich eigentlich nie Fotograf genannt. Ich habe immer gesagt, ich bin Künstler, der mit Fotografie arbeitet. Ich habe im Studium schon mit Video angefangen. Wie gesagt, vorher habe ich gezeichnet und die letzten 10 Jahre viele Installationen gemacht. Aber die Fotografie ist schon immer die Basis gewesen. Der Unterschied zwischen fotografierten und KI-generierten Bildern liegt darin, dass ein fotografisches Bild durch Licht entsteht. Das Licht wird von der Welt, von Objekten, Subjekten reflektiert. Und wenn ich mit der Kamera arbeite, sind die meisten Fotografierenden draußen in der Welt, die erleben was. Ich bin körperlich an einem Ort. Ja, ich setze mich, je nachdem, was ich fotografiere, auch Risiken, Gefahren aus. Ich muss sehr schnell auf das reagieren, was passiert. Beim Arbeiten mit KI ist das ganz, ganz anders. Ich kann in einem dunklen Raum abgeschottet von der Welt sein. Ich brauche nur Internet, Strom. Und ich reagiere nicht auf irgendetwas, was vor mir passiert, sondern ich muss das alles zusammenbauen. Ich habe die absolute Freiheit zu generieren, was ich mir vorstellen kann. Dann muss ich mir natürlich fragen, was will ich da machen? Warum will ich das machen? Und ich halte deswegen KI für ein wunderbares Werkzeug, um nach innen zu reisen, um Dinge abzubilden, die psychologisch sind, ja, die in der Fotografie viel, viel schwieriger umzusetzen wären. Was ich auch habe bei der Fotografie ist, es ist einmal ein Moment, dann ist der vorbei. Bei KI spielt das überhaupt keine Rolle. Ich kann das 1000-mal variieren und wiederholen und abändern.
Also wenn Fotografie ja mit Licht gezeichnet heißt, dann heißt Promptografie mit dem Prompt gezeichnet, wenn ich es jetzt...
Ja, das ist richtig. Und ich sehe das aber weit, weit größer als nur den Bildbereich. Für mich ist Promptografie alles, was mit Prompts generiert wird. Das heißt, auch Texte, Töne, Videos sind für mich Promptografie. Und was die meisten missverstehen, wenn sie jetzt nur aus der Fotografie-Ecke kommen und sagen, ja, KI ist jetzt die nächste Evolutionsstufe, ist, dass das Medium, mit dem wir arbeiten, eigentlich der sogenannte Latent Space ist. Das ist der Raum der Möglichkeiten aus den Trainingsdaten. Da sind alle Medienformate drin, in Vektoren übersetzt. Und ich kann multimodal arbeiten. Das heißt, ein und der gleiche Prompt kann zu unterschiedlichen Formaten führen, Text, Bild, Ton, Video. Und diejenigen, die das nur aus ihrer Nische sehen, die sehen nur einen Teil davon. Das ist, als würde ich einen Elefanten anschauen und ich schreibe aber jetzt nur das Bein.
Ich würde gerne noch mal für einen Moment in der Nische bleiben, auch um die Grenzen genauer zu verstehen. Du hast eingangs ein Bild von der Fotografie gezeichnet, wo du sagst, es ist sozusagen der Moment, ich bin draußen mit der Kamera, ich setze nicht dem Risiko aus, wo man auch sagen könnte, das ist ein idealisiertes Bild von Fotografie. Künstler wie Thomas Demand bauen etwas im Studio nach und fotografieren das und bezeichnen das auch als Foto. Die Retusche, eine alte Technik, händisch, kratzen am Negativ, abwedeln mit den Fingern, Personen verschwinden. Die Montage hat man früher in den 20er Jahren vielleicht auch noch nicht erkannt, sofort als Montage, als ungeübtes Auge. Also auch da wurden fiktive Bilder erzeugt mit den Techniken, die damals zur Verfügung standen. Und ich würde sagen, die meisten Bilder, die wir heute als Fotografien wahrnehmen, sind ja, wenn sie einmal in Photoshop waren, da habe ich ja auch eine kleine KI, um Bildkorrektur, Sachen rausnehmen. Also da ist ja auch schon viel KI drin, obwohl wir noch sagen würden, das ist ein Foto, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu. Also wo fängt die Promptografie an und wo hört sie auf? Wo hört die Fotografie auf und fängt die Promptografie an, wenn ich jetzt noch im klassischen Bild bleibe? Ist die KI-gestützte, machen wir den Hintergrund sauber, jetzt schon eine Promptografie oder noch ein Foto?
Also eine Fotografie ist für mich alles, was mit Licht anfängt. Und wenn im Nachhinein immer mehr bearbeitet wird, dann ist es eine manipulierte Fotografie. Aber am Anfang war das Licht. Wenn am Anfang der Prompt steht, ist es eine Promptografie.
Letzte Frage, auch nochmal zum Verständnis. Wenn ich jetzt an der KI sitze und mir aus dem Nichts, dem Vermeintlichen, nur mit einem Prompt ein Bild generieren lasse, ist das ja trainiert mit Fotos, die vom Licht gezeichnet wurden. Steht dann für dich da am Anfang der Prompt, den ich sozusagen als Handelnder eingebe, oder am Anfang das von Licht gezeichnete Bild, an dem die KI, die meinen Prompt ausführt, ja ursprünglich trainiert wurde?
Ich kenne das Argument und ich habe gerade vor ein paar Wochen ein Essay gegen John von Kuberta geschrieben, der dieses Argument benutzt. Was hier übersehen wird, ist, dass in den Trainingsdaten alles Mögliche drin ist. Ja, auch Zeichnungen, 3D-Grafiken, Malerei, Texte, Film, alles. Die Modelle heute sind nicht mehr nur mit Bildern trainiert. Und sich da eins rauszupicken und zu sagen, es ist jetzt Fotografie, weil da Fotografie im Trainingsdaten drin ist, ist Quatsch. Also von Kuberta nennt das algorithmische Fotografie. Mein Argument dagegen ist, dass wir ja auch fotorealistische Gemälde jetzt nicht Acrylfotografie nennen. Auch kein Fotomuseum stellt fotorealistische Gemälde aus. Aber mit der gleichen Argumentation sind sie bereit, KI-generierte Bilder auszustellen, die Fotografie ähneln. Aber logisch ist das kompletter Quatsch.
Ich würde gerne ein bisschen reingehen in diese, nochmal in diese Phasen sozusagen, die du hattest, medial hattest, nämlich mit der Zeichnung angefangen, dann zur Fotografie und jetzt zur Promptografie, die wir jetzt klar vor Augen haben. Ist das so ein, vielleicht auf eine gewisse Art und Weise so ein Sprung der Möglichkeiten und dann auch irgendwie deine Emanzipation als Künstler im Sinne von, du hast gemerkt in der Zeichnung, bist noch eingeschränkt, bist raus in die Fotografie und jetzt, du bezeichnest es als diesen multimodalen Raum der Möglichkeiten, diesen Latent Space, erlebst du das sozusagen nochmal als, ja, irgendwie nochmal genau als solchen Sprung, den du auch vielleicht zwischen Zeichnung und Fotografie hattest?
Es ist eher wie ein Kreis, der sich geschlossen hat. Also ich habe mit Zeichnen angefangen, fast alle meine Freunde haben Malerei gemacht und ich liebte Malerei, habe aber irgendwie nicht malen können. Ich habe erst später verstanden, dass ich in Linien gedacht habe und meine Freunde in Farben, in Flächen, in Farbtemperaturen und bin dann über lange Jahre mit der Fotografie dahin gekommen, dass ich dann auch malerisch arbeiten konnte. Ich habe mich auf die Nachtfotografie spezialisiert, weil die Dunkelheit vieles ausblendet, was einfach zu viel ist. Man kann anders mit Komposition arbeiten, habe deswegen auch inszeniert, um mehr Kontrolle zu haben. Und diese Freiheit, die man beim Schreiben hat, aus der Vorstellungskraft arbeiten zu können oder bei der Zeichnung der Malerei, das habe ich bei KI ja auch. Und das ist für mich das Spannende, was ich daran liebe. Ich kann jetzt so frei arbeiten, wie ich gerne möchte, ohne materielle Restriktionen. Das Ergebnis kann aber immer noch hier mit einem Bein aussehen wie eine Fotografie. Und das Gleiche ist auch fürs Bewegtbild. Ich habe gerne und lange Video gemacht. Die letzte Videoarbeit, die ich vor 10 Jahren mit Arte gemacht habe, Super High, eine Mockumentary-Casting-Show um High werden ohne Drogen und eine Jury auf Drogen, hat mich 2,5 Jahre meines Lebens gekostet, bis das alles fertig war, weil ich alles selber gemacht habe, ne? Von Ton, Schnitt, Regie. Und dann habe ich gesagt, nee, ich gehe zurück zur Fotografie, das ist Instant Gratification, möchte ich nochmal 2,5 Jahre investieren. Jetzt bin ich wieder zurück. Ich mache jetzt sehr, sehr gerne wieder Video mit KI, weil es eben nicht mehr so lange dauert. Ich weiß, ich kriege das jetzt hin in 2 Tagen bis 3 Wochen. Das ist toll, das ist erstmal künstlerische Freiheit.
Dazwischen ist ja wahrscheinlich auch als Einschnitt 2023 der Sony World Photography Award, den du mit dem Bild The Electrician gewinnst, dann aber ablehnst. War das ein Plan? War das eine Strategie? Ist das einfach so dann passiert, weil dir klar geworden ist, ich kann den doch nicht annehmen? Oder war das eine gezielte Provokation? Eine trickreiche Selbstdarstellung? Also war das selber eine künstlerische Performance? Was war das?
Es war schon ein Prozess, der dem künstlerischen Prozess ähnelt. Indem man sagt, am Anfang habe ich eine Idee und man denkt die aber nicht zu Ende. Und meine Idee, die ich im Herbst 22 hatte, weil ich mich schon intensiv mit der Materie beschäftigt hatte, war einfach mal zu gucken, haben denn Fotofestivals ihre Guidelines verändert? Lesen die Medien? Sind die informiert oder nicht? Und keiner hatte das. Und dann dachte ich mir, okay, ich reiche jetzt mal ein paar KI-Bilder ein und guck mal, was passiert. Ich habe nie damit gerechnet, dass das irgendwie angenommen wird. Gerade beim Sony Award nicht. Da hatte ich mich ja schon 5-mal mit meinen Fotos beworben und kam nirgendwo hin. Und als das dann 3-mal unter den Finalisten war und einmal auch als Preisträger ausgewählt wurde, dann musste ich natürlich gucken, wie mache ich jetzt von hier aus weiter? Und der erste Versuch war, die Veranstalter mit an Bord zu kriegen, denen das zu sagen oder anzubieten, entweder er disqualifiziert mich oder wir machen das zum Thema. Und die wollten aber weder das eine noch das andere. Sodass meine Konsequenz dann war, das abzulehnen.
Da würde ich gerne nochmal genauer rein. Wie stellt man sich das vor? Du bekommst eine Mail, da steht drin, sie haben gewonnen, du rufst Partner, Partnerin, Freunde, Galeristen, ich weiß nicht wen an, was soll ich tun? Oder schließt du dich für 2 Tage alleine ein und nimmst dein Lieblingsbuch, um zu meditieren? Also was ist das für ein Prozess? Das klingt jetzt so 2,5 Sätzen, so ganz klar strukturiert. Ich kann mir schon vorstellen, dass das aufwühlend war, gerade wenn du vorher dich schon mit deinen echten Bildern beworben hast und das jetzt nur so ein Test war, das ärgert einen ja vielleicht sogar oder empört einen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, mir war aber klar, dass das Preisgeld hier keine Rolle spielt. Das wäre jetzt 5.000 Euro Kameraausrüstung gewesen. Ich hatte eine Kamera und überhaupt hatte ich mich jetzt gerade auf KI umgestellt. Aber ich habe mich schon beraten lassen. Ich habe mich mit einer Juristin, die ich kenne, beraten lassen, um einfach die Konsequenzen erstmal abzudecken, wie ich mich da am besten verhalten kann. Und habe dann einen Tag später abgesagt oder beziehungsweise die Karten auf den Tisch gelegt und habe gesagt, hier, das ist keine Fotografie, das war ein Test, ihr könnt mich disqualifizieren oder wenn ihr weitermachen wollt, dann müssen wir das thematisieren. Und darauf ist der Veranstalter nie eingegangen, auch nach mehreren Versuchen. Sodass es dann zur Absage geführt hat. Ich habe aber auch, während das im Lauf war, dann mich mit anderen Freunden auch mal kurz besprochen und die meisten haben mir davon abgeraten, den Preis abzulehnen.
Weil?
Weil sie gedacht haben, das wäre schlecht für mein Renommee oder es wäre besser, die 5.000 Euro Gier zu haben, was man dann verticken kann oder weil sie konfliktscheu sind.
Und wie war dann jetzt unabhängig des Veranstalters die Reaktion aus der Szene? Du bist ja auch irgendwie Fotorat. Gab es Reaktionen?
Vor Ort? Nein. Also es war ein Riesenpublikum aus Presse und anderen Fotografinnen. Ist niemand auf mich zugekommen.
Wie? Du warst vor Ort und hast gesagt, ich nehme den jetzt nicht an?
Ich habe ja die Bühne gestürmt, in Anführungszeichen. Ich bin davon ausgegangen, dass ich Stage-Time hatte, war aber nicht so. Und der Abend war zweigeteilt. Also ich war am Ende des ersten Teils, dann gab es Abendessen, der zweite Teil. Und ich bin davon ausgegangen, man ruft mich auf und das ist nicht passiert. Und dann hatte ich erstmal keinen Plan, wurde von dem Dinner gerettet und habe mich dann auch besprochen mit den Leuten, die da waren, die ich kannte, von der deutschen Presse. Hat ein Redakteur gesagt, ja, dann musst du auf die Bühne. Dachte mir aber, jetzt ist Chaos und laut und Essen. Habe dann meine Frau angerufen, die ist Psychologin, die hat gesagt, ja, du musst da auf die Bühne, ich könnte das nicht, aber du musst das machen. Und habe dann darüber nachgedacht. Diese eine Stunde Dinner war schon so eine Psychotherapie für mich im Schnelldurchlauf, weil ich in jungen Jahren eher schüchtern war und ich wäre da nicht so einfach raufgegangen. Und jetzt musste ich gucken, gibt es Security, was ist der beste Moment? Und ich habe gesagt, was kann schief gehen? Ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Es geht alles so weiter wie bisher. Und die Tatsache ist folgende, dass meine Frau damals eine Chemotherapie gemacht hat. Sie hatte eine Krebserkrankung und die war da echt stark und hat das alles durchgestanden. Und ich dachte mir, wie kann ich zu ihr zurückgehen und sagen, ich habe mich nicht getraut. Das geht überhaupt nicht, ja. Und ein Freund, den ich dabei hatte als Gast, der wurde dann aufgefordert, 80 Euro für die Getränke zu bezahlen, weil die wären nicht inklusive, was uns keiner gesagt hat. Und all diese Dinge zusammen haben dann gesagt, so jetzt reicht's, ich mach das jetzt. Und dann bin ich dann nach dem Abendessen dahin, gleichzeitig mit der Moderatorin, die von der anderen Seite kam, die sich gefragt hat, was will der hier? Ich kam dann im Smoking, höflich, habe gesagt, hier, ich habe Preis in der Kategorie bla bla bekommen und würde gern was sagen, ne? Und sie meinte, ja, ist nicht geplant und dann muss man die Veranstalter fragen. Und dann kam schon jemand von den Veranstaltern ganz wütend. Dann dachte ich mir, gut, stehe ich hier, das ist das Mikrofon, habe meinen Text auswendig gelernt, das mache ich jetzt. Die 1,5 Minuten müssen sie ihm zuhören. Fun Fact, was ich aber erst ein Jahr später gelernt habe, die haben natürlich einen Ton abgestellt, ne? Was man halt so macht, wenn ein verrückter Deutscher auf die Bühne geht. Sodass die Leute, die nicht reagiert haben, ich kann es ihnen eigentlich gar nicht vorwerfen, ne? Also die haben sich gefragt, was ist da los, ne? Aber später von den Veranstaltern kam keiner und hat gesagt, Boris, was ist los, wie können wir das retten? Und dann bin ich dann halt in mein Hotel zurück und habe den gleichen Text gepostet, ne? Auf Facebook, Instagram. Und dadurch, dass ich ja 10 Jahre in der Fotowelt und in Festivals unterwegs war und auch viel Online-Formate in Deutschland gemacht habe für die Deutsche Fotografische Akademie, gab es da dann einfach Leute, die haben es aufgepickt, geteilt und das ging ganz schnell viral. Also am nächsten Tag hatte ich schon Interviewanfragen von Plattformen aus der Welt, wo ich gar nicht wusste, dass die existieren.
Also war das am Ende der größere Preis für dich?
Ja. Also für mich hat es wahnsinnig viele Türen geöffnet, vielfältig. Das ist aber nicht der Grund, warum ich das gemacht habe, sondern ich habe mich in den letzten 10 Jahren sehr gut in der Fotowelt aufgehoben gefühlt. Und auf einmal hatte ich so eine Pool-Position, wo ich was verändern konnte. Und durch die Tätigkeit im Fotorat habe ich ja auch gemerkt, dass die Fotoszene so in Schockstarre war. Die wusste nicht, was auf sie zukommt. Und ich dachte, ich kann es jetzt beschleunigen. Dachte das aber nur so für die Fotowelt, dass es dann so groß wird, dass internationale Debatte aufgemacht wird über was ist Kunst, wie sieht es aus mit Authentizität und Journalismus und Demokratien. Das habe ich so nicht gesehen und das wurde dann alles abgehandelt aufgrund dieses Bildes.
Du arbeitest ja auch in deinem Werk vielleicht viel mit, ich würde das als traumatische Motive bezeichnen oder düstere, posthumane Motive. Gehört das sozusagen zu dieser Idee, dass quasi wacht auf, beschäftigt euch damit oder ist das einfach, hat das andere Wurzeln?
Ja, mein Kunstverständnis ist, dass das Kunst irgendwo aufgespannt ist zwischen dem Schönen und dem Verstörenden. Und je nach Arbeit kann es mehr nach der einen oder anderen Seite auspendeln. Und für mich ist ein Kunstwerk eine Einladung für eine Reise nach innen. Ich sage immer, die Standardfrage, was will uns der Künstler damit sagen, ist völlig falsch. Das ist Quatsch. Wenn ich was sagen will, dann mache ich es hier im Podcast oder im Essay. Sondern wenn man in Museen geht, müsste man sich die Frage stellen, was macht das Kunstwerk mit mir? warum bin ich angezogen oder abgestoßen, was fasziniert mich daran, was stößt mich ab, das ist eine Reise nach innen und dafür brauche ich auch eine gewisse Reibung. Und das fehlt mir zu oft heutzutage und das ist auch etwas, was ich im Rahmen des Vortrages in Hamburg beim German Creative Economy Summit thematisieren möchte. Inwieweit verändert sich Authentizität oder auch Reibung mit oder ohne KI?
Ich glaube, das ist so ein Kern, der auch uns interessiert. Dass ich würde immer mitgehen mit der Beschreibung, es geht nicht darum, was der die Künstlerin sagen will, sondern was die RezipientInnen erleben, verspüren in sich. Aber dieses Bild der Authentizität und irgendwie dieses Menschen, der so ein anderes Sensorium hat und deshalb halt als Künstler oder Künstlerin bezeichnet wird, ist ja wie so eine Krücke. Das ist ja für viele Menschen eine Hilfe. Und jetzt löst sich das auf, Fragezeichen, und wird durch diese unglaubliche, absurde Kreativität der KI ersetzt? Oder hast du das Gefühl, dass du das noch steuerst und tatsächlich selber Autor, Schöpfer dessen bist, was dann deine Kunst ist?
Da sind viele Sachen auf einmal drin. Also ich fange jetzt mal an mit der Art und Weise, wie Menschen und KI zusammenarbeiten können. Dann können wir kurz über Kreativität reden. Und dann Authentizität. Und die wichtige Frage ist eigentlich, was machen Bilder oder Kunstwerke, Filme, Werbung, was macht das mit uns emotional? Und teilt sich hier jetzt irgendwie der Mensch von der KI? Ich kann unterschiedlich mit KI zusammenarbeiten. Für mich ist im kreativen Bereich die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI gesetzt. Und man kann am einen Ende Menschen sehen, die völlig ohne KI arbeiten, am anderen Ende KI-Agenten, die autonom nach einem Kickoff-Prompt agieren, Dinge tun und dazwischen gibt es wahnsinnig viele Mischformen. Und es wird noch komplexer, dass das jetzt nicht nur für ein Projekt geht, sondern ein Projekt besteht ja auf wahnsinnig vielen Zwischenschritten. Ich habe in einem Vortrag für meine letzte Videoarbeit mit einem Francis Bacon, der von den Toten aufersteht und sich über KI beklagt, mal aufgelistet. Es sind 10 verschiedene Werkzeuge, 10 verschiedene Arbeitsschritte, in denen jeweils nochmal einzelne Entscheidungen kreativ getroffen werden. Und das wird in Zukunft auch so bleiben. Das ist eine Orchestrierung von Werkzeugen. Und dann kann man sich vorstellen, dass für jeden von diesen Arbeitsschritt die Entscheidung, bestimme ich das oder macht das der KI-Agent, wieder neu getroffen werden kann. So komplex ist das. Und kann KI jetzt Kreativität, ist dann auch wieder die Frage, was ist das überhaupt? Ich habe 6 Jahre Philosophie studiert, definieren von Begriffen ist mir immer noch wichtig und die wenigsten in der Lage, Kreativität überhaupt zu definieren. Das Gleiche ist auch bei Authentizität. Und ich möchte mal darauf eingehen, wie wir emotional reagieren auf das, was wir sehen, hören etc. lesen. Das Erste ist immer ein Reiz. Der ist stark, ist ein emotionaler Trigger, das ist ein Wow-Effekt, der verändert meine momentane Stimmung. Und man sieht das, dass in den digitalen Medien kommen wir ohne diesen Trigger gar nicht mehr aus. Ja, Social Media hat quasi keine Alternative. Es muss mich emotional triggern. Ist dafür Authentizität nötig? Nö. Ja, nächste Ebene wäre dann Resonanz, dass ich fühle eine gewisse Art von Verbundenheit. Ich höre einen Song und ich denke mir, hey, der beschreibt meine Beziehung. Ja, da ist ein gewisses Echo und deswegen kriege ich nicht aus dem Kopf. Aber muss das authentisch sein oder kann das auch KI-generiert sein? Das ist egal. Die nächste Stufe ist dann, diesen Song zu hören und dann auch nicht nur zu denken, der beschreibt meine Beziehung, sondern der ist für mich geschrieben. Da fühlt mich jemand. Ja, das ist jemand, eine Verwandtschaft, eine Nähe da und dadurch kann sich die Resonanz nochmal verstärken. Und hier teilt sich jetzt die Kunst von der Werbung und vom Entertainment, wo ich denke, in der Kunst muss das auch ein bisschen querstehen. Das muss etwas sein, mit dem ich erstmal nicht gerechnet habe, was ich nicht bestellt habe. In der Unterhaltung und in der Werbung geht es immer mehr in die Richtung, dass es optimiert ist auf mich. Die wissen ganz genau, was mir gefällt und ich kriege das Gleiche, aber besser. Und auch hier kann ich das alles mit KI machen. Nur dann wird es wichtig, dass ein Mensch hinten dran setzt, wenn ich mich dann so mit dem der hinter dem Werk steht, identifiziere, dass ich sage, ich will mehr wissen. Was hat dieser Mensch vorher gemacht? Ja, vielleicht spricht es auch zu mir und dann werde ich Fan und gucke, was sie in der Zukunft machen. Aber wenn ich da nicht länger involviert sein möchte, ist es völlig egal, ob das generiert ist oder nicht. Und dann haben wir die letzte Stufe, dass dann dieser Song und diese Identifizierung dazu führt, dass sich in mir was verändert. Dass ich vielleicht mich in meiner Beziehung anders verhalte, die anders sehe. Das ist dann die Transformation und das ist auch für mich das, was Kunst kann. Und das findet man schon beim alten Friedrich von Schiller. Aber auch hierfür brauche ich keinen Menschen. Auch das kann KI. Und wenn wir uns das anschauen, dann wird man sehen, dass Authentizität in der Produktion, ob das jetzt menschgemacht ist, gesteuert oder KI gesteuert, völlig egal ist. Wo es aber interessant wird, wo es auseinanderläuft, ist diese Reibung, ne? Was in der Geschäftswelt Friction heißt. Und alle wollen frictionless und die KI optimiert sich auf mich und schweichelt mir andauernd. Ist für mich keine Herausforderung mehr, wie in der Beziehung mit Menschen, stellt mich auch nicht in Frage. Ich kann da auch nicht dran wachsen. Das ist nicht transformativ. Und da läuft es auseinander. So dass ich dann für mich jetzt zu dem Schluss gekommen bin, ist ganz egal, ob jetzt in der Kreativwirtschaft oder in der Kunst, diese ersten Stufen an emotionalen Involvement, das geht auch mit KI, aber die Transformation, die geht nur mit Reibung. Die Frage ist, woher kommt die? Und da glaube ich, dass es dann wirklich querstehen kann und reiben kann, wenn es aus dem eigenen Leben, aus einer Authentizität geschöpft wird. So rum würde ich das aufziehen.
Ich würde jetzt zum Schluss nochmal gerne auf dieses oder auch auf deine Arbeit in der KI-Arbeitsgruppe im Fotorad eingehen und in dem Kontext, wir hören sehr viel von KünstlerInnen und insbesondere sehr, sehr, sehr kritische Verweigerungen, vielleicht angstbasiert, vielleicht aus vielen validen anderen Gründen in Richtung der KI und dann aber gleichzeitig Adaptions sozusagen Rufe und so, da würde ich dich jetzt auch so ein bisschen einordnen, weil es eben vielleicht drunterliegend um ganz andere Themen geht, als jetzt das Medium zu wechseln. Und interessanterweise habe ich jetzt schon öfter diese Analogie gehört, ja, die Malerei ist ja auch nicht ausgestorben, als die Fotografie kam. Und wie gehst du vielleicht auch jetzt in deiner, ich sag mal, öffentlicheren Arbeit in so einer Arbeitsgruppe mit diesen Leuten um? Weil ich glaube, die KünstlerInnen sind auch nur ein, oder diese Gruppen gibt es parallel ja in jedem Lebensbereich. Ne? Diese sozusagen scharfen KI-Kritiker, wie gesagt, völlig zu Recht teils. Und dann auf der anderen Seite diese Rufe nach Adaption und sozusagen Besinnung, um was es eigentlich geht, mit oder ohne KI.
Ich habe mich immer als Realisten gesehen. Also ich sehe die positiven und die negativen Seiten. Wir können jetzt auch gerne 2 Stunden über das Negative reden. Es hängt halt immer davon ab, was ist der Kontext, was ist gefragt. Und ich verstehe auch alle, die es kritisch sehen. Und man muss es nicht verwenden. Aber das Spannende ist, wenn man das mal begriffen hat, KI ist ein Booster für meine Fähigkeiten. Weil im kreativen Prozess gibt es 3 Schritte. Das erste ist der Prompt. Da kommen meine Fähigkeiten, meine Erfahrungen zum Spiel. Da wird die Idee geformt. Die Produktion wird ausgelagert. Aber am Ende muss ich das werten. Da brauche ich eine Erfahrung, ein Wissen über Kontext, Geschmack. Und von da geht es dann wieder weiter zum Anfang. Und ältere Leute mit Erfahrung haben einen ganz, ganz klaren Vorteil. Und wo sie das einbinden in den Workflow ist völlig offen. Ich kann es für die Inspiration verwenden, ich kann es für die Analyse von Daten verwenden, um Muster zu erkennen. Ja, ich kann mir auch selber klar werden, was mache ich da überhaupt. Ich kann es für die Produktion oder Postproduktion verwenden. Und das würde ich den Leuten immer so vorlegen. Da könnt ihr euch positionieren, müsst ihr aber nicht. Problem ist, dass KI ja eine Technik ist, das ist eine Ermöglichungstechnik. Das wird überall reingehen, wo wir schon digital unterwegs sind. Und die KI-Sierung ist genauso breit wie die Digitalisierung oder die Erfindung des Stroms. Und als der Strom erfunden wurde, wussten wir nicht, dass diese Mikrofone, Laptops und Handy eines Tages damit betrieben werden. Und mit KI ist es genauso. Das heißt, wenn ich in einem bestimmten Wirtschaftszweig unterwegs bin, der digital ist oder digitale Anteile hat, dann habe ich überhaupt keine Wahl, als mich damit zu beschäftigen.
Wir fragen zum Schluss unseres Podcastes eigentlich fast immer, nach dem Fantasiemuskel. Ich würde bei dir gerne nach einem anderen Muskel fragen, nämlich nach dem Entscheidungsmuskel. Weil gerade das, was du beschrieben hast, diese unheimliche Möglichkeitserweiterung durch eine Technologie, erfordert, wie du es ja auch beschrieben hast, unheimlich viele Entscheidungen. Immer wieder muss man Entscheidungen treffen. Die Schritte werden vielleicht viel mehr. Die Entscheidungen werden gewichtiger und zentraler. Und es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, auf was für einer Basis man Entscheidungen trifft. Wir haben über das Visuelle gesprochen, das Auge. Ich kann Augenentscheidungen treffen. Du hast auch davon gesprochen, dass man sich fragen muss, was man eigentlich will und dass du selber Philosophie studiert hast. Man trifft also vielleicht als Künstler vor der KI auch nicht sozusagen visuell gefühlte Entscheidung, sondern rational durchdacht, kognitiv-wissenschaftliche Entscheidungen, Fragezeichen. Wie machst du das? Wie trainierst du diesen Entscheidungsmuskel, den du anscheinend hast? Sonst hättest du nicht an so vielen Punkten sehr dezidierte Entscheidungen getroffen. Und was empfiehlst du anderen, Jüngeren, die nicht von einem großen Erfahrungsschatz operieren, von dem du auch als Notwendigkeit gesprochen hast, wie sie sich so einen Entscheidungsmuskel sinnvoll aufbauen?
Ich vergleiche das mal mit dem kreativen Prozess, wo ich ja auch intuitiv einfach los anfangen kann, ohne zu wissen, wohin. Ja? Wenn wir dieses Eisbergvergleich nehmen, dann ist das alles unter der Wasseroberfläche, wo ich gar nicht weiß, wo sind überhaupt die Wurzeln. Und dann gibt es die Spitze über der Wasseroberfläche, das wäre dann der rationale Teil, wo ich sage, das ist ein Konzept, das ist eine Idee, darüber kann ich reden. Und Kreativen lassen sich dann auch, wenn man sich die Projekte anguckt, oft sind sie vom Konzept fangen sie an oder irgendwie von einem unbestimmten Gefühl. Man muss im kreativen Prozess aber dann immer die Seite wechseln, sonst bleibt man immer irgendwo stecken. Ich kann auf beide Art und Weisen arbeiten. Und sich selber mehr bewusst zu werden über die Art und Weise, wie man funktioniert, wer man ist, was man will, ist ja eine lebenslange Aufgabe. Am Anfang war das bei mir auch unbewusst, ne, intuitiv. Ne? Man hat Vorbilder, denen man nacheifert. Warum ist einem noch gar nicht richtig klar? Und ich habe vor 10 Jahren angefangen, mit Studenten so eine Analyse anzufangen, indem ich gesagt habe, wenn du nicht ganz genau weißt, was dich eigentlich interessiert und du dir klarer über dir werden willst, dann mach mal so ein Mindmap. Wer sind die Künstler, Künstlerinnen, die dich beeinflusst haben? Musik, Film, Literatur, was auch immer. Überleg dir, was du gut kannst, was deine Freunde und Familie sagen, was du gut kannst, was du künstlerisch kreativ mal angefangen hast. Warum? Warum hast du es wieder aufgehört? Und wenn du das auf dem Tisch hast, dann kannst du die Querverbindungen sehen. Und dann merkst du auch, was dich umtreibt. Und dann kannst du bewusster reingehen. Heutzutage, und das ist das Tolle an KI, kann ich die KI dazu benutzen. Weil das, was ich vor 10 Jahren schon gemacht habe, das war Pattern Recognition. Und mit KI geht das noch schneller und effektiver, sich eigentlich klar zu werden, was man will. Da haben die Jungen einen Vorteil, dass sie das ausnutzen können. Und ich kann das allen auch nur raten. Und dieser Prozess hört ja nicht auf. Ja, auch was ich jetzt über KI sage und rede, das wächst ja andauernd, indem ich mich jetzt 4 Jahre damit beschäftige. Und jedes Halb, wir haben alle 6, 7 Monate habe ich so ein Aha-Erlebnis, wo ich sage, oh, das habe ich noch nicht gesehen, darüber habe ich noch nicht nachgedacht.
Ja, ich habe gehört, sehen, nachdenken und KI benutzen. In diesem Sinne, vielen Dank für diese Folge vom Fantasiemuskel.
Und lieben Dank an die Hörerinnen. Danke, Boris.
Ja, danke an alle fürs Zuhören und für die Einladung.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.